ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute um das Thema Deal mit der Hamas. Ist ein Frieden im Nahen Osten möglich? Und dazu begrüßt sie Matthias Heger. Monatelang wurde darüber verhandelt. Nun scheint ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas in greifbarer Nähe. Es sieht vor, dass zunächst ab Sonntag für 6 Wochen die Waffen schweigen. In einem ersten Schritt soll rund ein Drittel der noch 98 Geiseln in der Gewalt der Hamas freigelassen werden. Kinder, Frauen und Männer im Alter über 50. Israel zieht sich dafür aus den besiedelten Gebieten in Gaza zurück, muss Palästinenser aus dem Gefängnis entlassen und garantiert den Zugang zu einer besseren Versorgung der Bevölkerung in Gaza mit Hilfsgütern und Treibstoff. Aber noch zögert die israelische Regierung mit der Zustimmung. Die Kabinettsabstimmung darüber wurde vertagt. Kann das Abkommen noch scheitern? Oder wird daraus womöglich sogar der Beginn einer dauerhaften Friedenslösung im Nahen Osten? Wir diskutieren in diesem Forum bei SWR Kultur mit diesen Gästen. Christian Peter Hannelt, er ist Nahostexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Christine Hellberg ist bei uns, sie ist freie Journalistin und ebenfalls ausgewiesene Expertin für diese krisengeschüttelte Region. Und aus dem Norden Israels zugeschaltet ist der freie Journalist und Autor Ofer Waldmann. Herr Waldmann, gestern schien das Abkommen schon besiegelt. Es gab bereits Glückwünsche für den diplomatischen Erfolg, auch von der deutschen Außenministerin. Heute wirft Israels Premier Netanyahu der Hamas Wortbruch vor. Israels Staatspräsident Herzog hat interveniert, hat das Sicherheitskabinett und die Regierung aufgefordert, der Vereinbarung zuzustimmen. Gibt es nun ein Abkommen oder kann es tatsächlich noch scheitern?
Es kann tatsächlich noch scheitern und wir waren an ähnlichen Punkten bereits in der Vergangenheit, nach einem Gespräch auch heute mit Angehörigen der Geiseln, wo sie mir bestätigt haben, bis wir die Geiseln vor Augen sehen, wissen wir nicht, dass dieser Deal tatsächlich zustande gekommen ist. Wir hören auf der einen Seite, dass es doch im letzten Moment zu Uneinigkeit zwischen Israel und Hamas gekommen ist. Wir sehen aber auch allerdings die Schwierigkeiten, die Netanyahu in seiner Regierung, in seiner Regierungskoalition hat. Das heißt, bis der Deal tatsächlich am Sonntag in Gang gesetzt wird, ist noch alles offen.
Frau Hellberg, haben Sie eine Erklärung, warum dieser Rückzieher von Netanyahu? Woran hakt es denn noch?
Die gegenseitigen Vorwürfe zwischen der israelischen Regierung und der Hamas zeigen ja genau, woran das Abkommen in den letzten Monaten gescheitert ist, nämlich weil die Kernfragen eigentlich nicht gelöst sind. Sie sind aufgeschoben bis zur zweiten Phase des Abkommens, nämlich die große Frage, ist das das Ende des Krieges? Ist das ein vollständiger Abzug der israelischen Sicherheitskräfte aus dem Gazastreifen? Und da gibt es eben große Uneinigkeit. Das Kabinett Netanyahu, vor allem die beiden rechtsradikalen oder religiös-nationalen Minister Ben-Gvir und Smotrich, sagen ganz klar, dieser Krieg muss weitergehen nach dem Austausch von Geiseln und Gefangenen. Und sie sagen auch ganz klar, dass die Freilassung einiger dieser palästinensischen Gefangenen eine Gefahr für die Sicherheit Israels darstellt. Da geht es wohl um 8 Namen, die Hamas auf der Liste stehen hat für die Freilassung jetzt im Austausch von Geiseln. Das sind so die Knackpunkte und wie gesagt, an dem Punkt waren wir in der Vergangenheit immer wieder und es zeigt, dass es eigentlich keine Einigkeit gibt über die Vision und das, wie es tatsächlich in Gaza weitergehen soll.
Herr Hannelt, wie bewerten Sie das? War die internationale Erleichterung über das Abkommen, das Lob über eine diplomatische Einigung verfrüht?
Ja, vielleicht war doch dann die Erleichterung ein bisschen zu verfrüht. Man könnte jetzt sagen, es ist ja noch Zeit bis Sonntag und im Nahen Osten wird oftmals gepokert bis zum Schluss. Ich finde es schon sehr interessant, weil eigentlich das Nahost-Team von dem angehenden US-Präsidenten Trump aus Beratern besteht und Diplomaten besteht, die eigentlich der ultrarechten Regierung Netanyahu sehr nahe stehen, dass eigentlich auch gerade die Siedlerbewegung es sehr begrüßt hat, dass Trump gewählt worden ist und fühlten eine Rückendeckung und dass sie jetzt im Kabinett das blockieren und damit im Prinzip auch irgendwo US-Präsident Trump, der sich mit seinem persönlichen Nahostbeauftragten Whitcomb Kalaschnikow so eingesetzt hat, drohen, das zu briskieren. Das ist schon eine interessante Beobachtung, die wir in den nächsten Tagen dazu haben sollten. Aber es zeigt, und ich möchte auch an das anknüpfen, was Herr Waldmann und Frau Hellberg gesagt haben, zu diesen grundsätzlichen Widersprüchen zwischen Hamas auf der einen Seite und der ultrarechten Regierung Netanjahu auf der anderen Seite, auch in der Koalition Netanjahu. Dazu kommen ja auch noch die Fallstricke. Das ist bis jetzt ja auch wirklich auch von beiden Seiten überhaupt keinen Plan gibt, wie auch in einer zweiten Phase, und das sind eben auch die Fallstricke, eigentlich eine Regierungs- und Administrationsfähigkeit und der Wiederaufbau überhaupt organisiert werden sollen. Also auch diese Probleme kommen noch zusätzlich mit dazu, die dafür sorgen können, dass auch eine Waffenstillstandsvereinbarung wieder scheitern kann.
Auf diese mögliche zweite Phase und die Zukunft im Gazastreifen werden wir natürlich noch ausführlich eingehen. Aber Herr Waldmann, zunächst mal, nicht nur bei den rechtsextremen Ministern in Netanjahus Kabinett, auch in der israelischen Bevölkerung scheint die Einigung ja umstritten. Es gab heute Proteste auf der Straße. Wie repräsentativ sind solche Demonstrationen und wie nehmen Sie die Stimmung im Land zu diesem Abkommen wahr?
Es gibt auf jeden Fall eine stabile Mehrheit in der israelischen Bevölkerung für einen Geiseldeal. Das muss ganz klar gesagt werden. Allerdings gibt es in der Tat Gruppierungen, vor allem zwei Familien von Geiseln, die eigentlich für eine Fortsetzung des Krieges sind, und Familien von gefallenen Soldaten, die sagen, wir dürfen jetzt nicht aufhören, wir müssen die Hamas, so wie es in den Kriegszielen der gegenwärtigen Regierung steht, wir müssen die Hamas zerschlagen. Diese zwei Gruppierungen, die übrigens auch von der gegenwärtigen Regierung hofiert werden, sagen, wir dürfen diesen Ziel, also Israel darf diesen Ziel nicht unterzeichnen, der Krieg muss bis zum Ende geführt werden, bis zum Erreichen der beiden Ziele. Aber wir sehen, also gestern auf dem Platz der Geisel vor dem Tel Aviver Kunstmuseum gab es nicht allzu viel Menschen, weil, wie gesagt, die Skepsis ist sehr groß, bis der Deal tatsächlich verabschiedet wird. Aber es sind mehrere Demonstrationen angekündigt, weil wir wissen, das hat Frau Hellberg gerade gesagt, die Partei der Nationalreligiösen ist eigentlich gegen den Deal. Das heißt, wir werden an den kommenden Tagen in Israel viele Proteste sehen, genau gegen diese Partei, genau gegen ihr Vorhaben, gegen den Deal zu stimmen. Was ich allerdings übrigens sehr interessant finde, wir sehen, obwohl der Deal noch nicht verabschiedet wurde, wir haben jetzt kurz erwähnt, Trump, seine neue Regierung, wie effektiv das ist, wenn die internationale Community wirklich mit allen Mitteln vorgeht, um die unfähigen oder unwilligen Vertrags- oder Konfliktparteien zu einer Einigung zu führen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Lehre aus den letzten Tagen.
Wenn Sie sagen, die Mehrheit ist ganz klar für die Einigung, sind dann die innenpolitischen Folgen schon absehbar, wenn der Deal noch platzen sollte?
Also die große Frage ist wie immer in den letzten, ja, fast seitdem man denken kann, was macht Netanjahu? Man hat auch das Gefühl, also gestern Nacht, also letzte Nacht um 3:30 kam die Nachricht, Netanjahu hat die Unterhändler in Katar angewiesen, diesen oder jenen Punkt abzulehnen. Also Netanjahu denkt immer natürlich an den Tag danach, an die kommenden Wahlen, die irgendwann, also spätestens Ende 26 kommen werden, aber er versucht sich auch so zu profilieren, als ob er sowohl gegenüber der Hamas als auch gegenüber der Partei der Nationalreligiösen der starke Politiker bleibt. Sollte der Deal platzen, wird diese Koalition meines Erachtens, das ist jetzt meine persönliche Perspektive, nicht zerbrechen. Allerdings sollte es zu diesem Deal kommen, kann ich nicht sehen, wie die Partei der Nationalreligiösen in dieser Koalition bleibt. Vor allem, wenn der Deal nicht nur bei der ersten Phase bleibt, sondern tatsächlich in die zweite Phase übergeht. Sprich, wenn die israelische Armee sich zurückzieht aus dem Gazastreifen, das werden die rechtsextremen Minister Smotrich und Ben-Gvir nicht mittragen können.
Frau Hellberg, was sagt diese Verwirrung auf den letzten Metern über das Vertrauen oder besser gesagt das Misstrauen zwischen den Verhandlungspartnern, will sagen, wie verlässlich, glauben Sie, ist die Umsetzung des Abkommens, vorausgesetzt man einigt sich noch in den offenen Fragen?
Eigentlich ist das Ganze nur umzusetzen, wenn es möglichst vage bleibt. Alle haben ein großes Interesse an dieser ersten Phase, dass 33 der Geiseln freikommen. Frauen, Kinder, die Männer über 50, einige Soldatinnen, dass im Gegenzug mehrere hundert an die 1000 palästinensische Gefangene freikommen, dass endlich humanitäre Hilfe in den Gazastreifen hineinkommt, dass die Menschen dort aufatmen können, zumindest für diese 6 Wochen. An dieser Phase haben eigentlich alle ein großes Interesse. Je konkreter man nun von Anfang an einfordert, sich zu bekennen zu einem totalen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen, zu einem Ende des Krieges, desto unwahrscheinlicher wird es aus den von Herrn Waldmann genannten Gründen, dass man sich tatsächlich darauf einigt. Und das war die Kunst eigentlich dieses Abkommen, das seit Mai auf dem Tisch liegt. Das ist ja gar nichts Neues. Das hätte man vor Monaten abschließen können. Es ist immer wieder gescheitert an diesen Punkten. Jetzt geht es darum, dass Trump ein Machtwort gesprochen hat, und zwar vor allem gegenüber der israelischen Regierung. Die Frage ist, kann Netanyahu dieses Machtwort mit in sein Kabinett nehmen und die Verbündeten, die Koalitionspartner davon überzeugen, dass Trump wichtig sein wird in den nächsten Jahren in der Unterstützung, in der Neuordnung des Nahen Ostens insgesamt, in der Unterstützung bei einem Abkommen zum Beispiel mit Saudi-Arabien. Trump spielt ja eine viel größere Rolle als jetzt nur bei diesem Geiselabkommen. Also kann er auch die Verbündeten, diese radikalen Minister überzeugen, dass es jetzt gerade dieses Zugeständnis braucht, womöglich versprechen, dass man später weiterkämpfen wird in Gaza. Alle diese Dinge liegen immer noch auf dem Tisch. Das wird schwierig sein, sich da zu einigen. Aber diese erste Phase, die umzusetzen, das ist der entscheidende Erfolg gerade für alle Unterhändler. Und wir müssen auch erwähnen, dass natürlich sowohl Katar und auch Ägypten daran beteiligt sind und in ihrer Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit auch entscheidend beigetragen haben zu diesem Deal. Und ein letzter Kommentar. Die Regierung Biden hat das ja über Monate vorbereitet. Also sie ist diejenige, die natürlich eigentlich dieses Abkommen ausgehandelt hat. Trump hat jetzt mit seinem Auftreten und mit seinen Warnungen nochmal neue Dynamik da reingebracht.
Kann er das, Herr Hanelt, oder hat er sein Pulver verschossen mit der Drohung, die Hölle wird losbrechen?
Naja, er hat, und da möchte ich an das anknüpfen, was Frau Helberg gerade angesprochen hat, er hat vor allen Dingen auch mit dieser öffentlichen Drohung gerade die arabischen Vermittlerstaaten, nämlich Katar und Ägypten, sehr stark unter Druck gesetzt. Der Emir von Katar und auch der Präsident von Ägypten, die möchten natürlich auch in die Amtszeit von US-Präsident Trump möglichst positiv bei ihm dastehen und in schwierigen Verhandlungen, die sie ja selbst auch haben, um ein gutes Standing in den USA zu behalten, sagen, wir haben dir ja geholfen, dass wir die Vereinbarung in Gaza mit durchgesetzt haben. Und der katarische Premierminister, der hat ja selbst schon vor einem Tag gemeinsam mit Biden verkündet, dass es diesen Deal gibt. Ich glaube, die sind jetzt auch alle sehr überrascht und hoffen jetzt, denke ich mal, lassen die ihre Drähte heiß laufen Richtung Washington und hoffen, dass Biden und Trump-Teams noch einmal in der Lage sind, diese regionale Dynamik auch an Netanyahu weiterzugeben und ihn unter Druck zu setzen, seine ultrarechten Koalitionspartner zum Eindenken zu gewinnen. Für Netanyahu und einen Großteil der israelischen politischen Entscheidungskräfte für die große Mitte ist natürlich auch mit Blick in die Zukunft für Israel wichtig, dass das Verhältnis zu Ägypten und auch zu den Golfstaaten, und dazu gehört ja Katar auch, aber auch Saudi-Arabien, was angesprochen wurde, und die Emirate total wichtig. Und auch diese Dimension muss dabei beachtet werden, wenn wir über das israelisch-palästinensische Verhältnis und Gaza sprechen.
Frau Helberg, wer kann sich diesen Verhandlungserfolg, wenn es denn dazu kommt, zuschreiben? Ist das tatsächlich vor allem Donald Trump, der den Erfolg für sich ja schon reklamiert hat?
Nein, so einfach ist das nicht. Beide Administrationen, also die ausgehende Biden-Regierung und die kommende Trump-Regierung, haben in dem Fall tatsächlich an einem Strang gezogen in den letzten Tagen. Also die nationalen Sicherheitsberater und die Nahostgesandten beider Teams waren da in engem Austausch. Biden hat ganz klar die Vorarbeit geleistet. Ich habe es erwähnt, dieses Abkommen ist seit Mai eigentlich ausgehandelt. Und sein Außenminister war, glaube ich, Antony Blinken, 12-mal inzwischen in der Region in dieser Zeit. Das heißt, die ausgehende Regierung hat auf jeden Fall die Grundlagen gelegt. Und Trump hat jetzt einfach aufgrund seiner engen Beziehungen zu Netanyahu es geschafft, Druck aufzubauen, vor allem auf die israelische Seite, würde ich wie gesagt sagen. Und man erhofft sich eben von Trump in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr Unterstützung. Trump hatte ja in seiner ersten Amtszeit gegenüber Israel sehr viel Zugeständnisse gemacht, Netanyahu sehr unterstützt. Man hat damals die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, obwohl Jerusalem ja völkerrechtlich nicht die Hauptstadt ist Israels. Nach wie vor ist es nicht geklärt abschließend. Man hat die Annexion des Golans, des syrischen Golans zum Beispiel anerkannt. Man hat die Abraham-Abkommen auf den Weg gebracht, also eine Normalisierung der Beziehungen zu einigen arabischen Staaten, vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko sind da ganz entscheidende Partner geworden in den letzten Jahren für Israel. Und man hat eben der große Hauptgewinn, der dort in Aussicht gestellt wird, ist ein Abkommen mit Saudi-Arabien. Und das ist genau der Preis, den man jetzt erhofft, mit Trump nachher durchzusetzen. Und da wird es dann entscheidend darum gehen, welche Rolle überhaupt noch die palästinensische Frage spielt, ob es gelingt, die Lösung dieses wirklich territorialen Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern zu lösen und zu verbinden mit einer solchen Normalisierung der saudisch-israelischen Beziehungen und ob Saudi-Arabien eben am Ende sagt, okay, wir haben verstanden, über die Köpfe der Palästinenser hinweg machen wir kein Abkommen mit Israel. Trump würde das sicher tun. Er hat kein Interesse an detaillierten territorialen Fragen. Das interessiert ihn, glaube ich, wenig. Er ist ja ein Pragmatiker. Er möchte Geschäfte machen in der Region, ein neues Sicherheitskonzept für den Nahen Osten aufbauen. Aber im Grunde geht es natürlich nach wie vor um die territoriale Frage, die gelöst werden muss. Und das wird entscheidend an den Saudis hängen, an der saudischen Führung, ob man das tatsächlich zur Bedingung macht für die eigene Normalisierung.
Damit hat Frau Helberg schon Ziele angesprochen, die Trump womöglich mit dieser Initiative verfolgt hat. Unterscheiden die sich von den Zielen der Biden-Administration?
Also, der Trump will, der möchte Geschäfte machen, finanzielle Investments erreichen aus Saudi-Arabien, den Emiraten, Katar, Kuwait, in den USA. Der möchte, dass die dass es eine politische Stabilität, ein Ende von Kriegen in der Region gibt, damit die wirtschaftlichen Entwicklungen nach vorne kommen können. Er möchte vor allen Dingen auch die Truppen, die US-Truppen aus Syrien und dem Irak, die da noch sind, dann abziehen und ein lokales Netzwerk aus Alliierten, Türkei, Israel, arabische Staaten sollen dann dafür quasi US-Interessen unterstützen. Das war in der ersten Amtszeit so, wie der Frau Helberg es angesprochen hat. Das gilt schon auch für die zweite Amtszeit. Ich bin mir nicht so sicher, wie wir die Palästina-Frage einschätzen sollen. Also es ist einerseits, will ich auf das aufbauen, was Frau Helberg gesagt hat mit Saudi-Arabien. Kern ist die Standhaftigkeit Saudi-Arabiens. Ich war jetzt vor Weihnachten in Katar, in den Emiraten und Saudi-Arabien. In allen drei Ländern hört man, sie möchten sich in Gaza und in Palästina engagieren, aber auch im Libanon und in Syrien. Aber mit Blick auf Gaza und Israel-Palästina, ja, wir wollen uns engagieren, aber es muss dafür wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung da sein. Mit einer Ankündigung eines Horizonts, einer Lösung der Palästina-Frage werden wir uns nicht engagieren. Und außerdem machen wir es nicht alleine, sondern mindestens mit den Europäern und den Amerikanern. Am Ende ist die Frage, wie viel wollen Sie von einer Lösung der Israel-Palästina-Frage sehen? Um dann wirklich mit Israel und den Amerikanern stärker in wirtschaftliche und politische Kooperationen zu treten. Das ist eine Kernfrage. Wenn die reichen Golfstaaten in den USA mit Trump sprechen und sagen, du, Donald Trump, hast doch genau vor 5 Jahren, und es sind, glaube ich, fast 5 Jahre, da hat Trump im Weißen Haus einen Friedensvertrag oder einen Vertrag für Israel-Palästina-Zwei-Staaten-Lösung unterschrieben, den sogenannten Frieden des Jahrhunderts im Beisein von Netanyahu. Man kann ihn immer wieder darauf hinweisen, denn Trump ist für mich eine Persönlichkeit, eine populistische Persönlichkeit, die möchte gelobt werden, die möchte Erfolge vorzeigen, die möchte vor allen Dingen keine Rückschläge einstecken, wie das jetzt sich vielleicht ankündigt durch die ultrarechten Koalitionspartner im Kabinett Netanyahu. Er möchte am liebsten auch einen Friedensnobelpreis bekommen, so wie sein Vorgänger aus der ersten Amtszeit Obama, den er ja die beiden sich ja überhaupt nicht mochten, wenn ich das etwas vorsichtig ausdrücke. Und das ist das, was ihm eigentlich noch fehlt. Also ich bin mir nicht so sicher, ob Trump einfach nur so an der Palästina-Frage vorbeigehen kann. Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sie es nicht wirklich tun. Es ist einfacher, an der Palästina-Frage vorbei, mit Israel und den arabischen Staaten sie wieder zusammenzubringen, so wie den Abraham Accords. Aber es ist nicht mehr so einfach wie vor dem Gaza-Krieg, weil die Zerstörungen, das Misstrauen, das humanitäre Leid, die Geiseln, all diese ganzen tragischen Ereignisse, die fehlende humanitäre Hilfe für die Menschen im Gaza, das bewegt viele in der arabischen Welt weiter und sie möchten, dass das jetzt endlich friedlich gelöst wird.
Es ist vor allem nicht möglich, wenn ich das kurz einwerfen darf, wegen des 7. Oktober, weil wir gesehen haben, dass die Hamas und andere Organisationen immer wieder zu solchen terroristischen Mitteln greifen werden, wenn die Palästina-Frage nicht gelöst ist. Das ist der Knackpunkt.
Ich würde auch gerne, Herr Hager, ich würde auch gerne Herrn Waldmann fragen, wie er das einschätzt, auch wenn er jetzt gerade so in Israel ist. Wie ist denn da überhaupt die Einschätzung, wie stark die Hamas auch noch ist? Uns wäre sicherlich alle am liebsten, wir hätten eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde, die auch wirklich mehr legitimiert ist und die eigentlich ab sofort jegliche politische, administrative und wirtschaftliche Verantwortung im Gazastreifen übernehmen könnte. Welche Rolle kann Hamas noch spielen? Wie schnell kann die sich wirklich wieder berappeln, wenn es einen Waffenstillstand gibt? Welche Rolle spielt sie da? Das ist auch eine sehr wichtige Frage für die Weiterentwicklung
und des israelischen ergänzend dazu, Herr Waldmann, auf der anderen Seite hat ja die Hamas das Abkommen auch schon als Sieg gefeiert. Ja? Zu Recht ist dieser Deal, wie wir ihn bisher kennen, vor allem ein Erfolg für die Terrororganisation?
Naja, also zuerst muss man sagen, einer der Punkte, der in Israel gerade hoch umstritten ist, wenn einige führende Hamas-Köpfe, die gerade in israelischen Gefängnissen sitzen, ins Ausland deportiert werden, werden sie dort, und das haben wir in der Vergangenheit bereits gesehen mit der El Arouri und anderen, werden sie dort Hamas-Ausland wieder formieren können. Das heißt, sie werden Hamas als politische Bewegung, vielleicht nicht in Gaza, vielleicht nicht im Westjordanland, aber nochmal, als politische Bewegung wiederherstellen können. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, sollte es tatsächlich, was der Vorschlag der Amerikaner und gemäßigter arabischer Staaten ist, zu einer Übernahme der zivilen Verwaltung im Gazastreifen durch eine sogenannte reformierte PA, reformierte palästinensische Autonomiebehörde kommen, dann wird es eine Einigkeit, dann wird es eine einheitliche Regierung der Palästinenser in Palästina geben zwischen dem Westjordanland und Gaza, eigentlich für die rechtsextreme Regierung oder für die rechtsextremen Teile der israelischen Regierung ein Albtraum. Denn damit wäre dieses Argument, wir haben keinen, mit dem wir verhandeln können, wäre eigentlich vom Tisch. Und ich finde, wenn wir über Trump reden, müssen wir vor Augen halten, die Siedlerbewegung und ihre Vertretung im israelischen Parlament, sprich die ultrarechten Parteien, Smotrich, Ben-Gvir und ihre Verbündeten, haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass Trump ins Weiße Haus zieht. Weil sie dachten, mit Trump werden die Pläne der Annexion des Westjordanlands vorangetrieben, wird ein Ende des Gedanken an einen Palästinenserstaat kommen. Und siehe da, er sagt, die Pforten der Hölle werden sich öffnen, aber der hat nicht gesagt, über wen. Und jetzt macht er Druck, um einen Geiseldeal über den Tisch zu bringen, der eigentlich für die rechtsextremen Teile der israelischen Politik ein Albtraum ist, ein Ende des Krieges. Ein Krieg, das dürfen wir nicht vergessen, ein Krieg, in dessen Schatten diese Teile der Regierung im Westjordanland, nicht nur im Gazastreifen, im Westjordanland ihre politischen Ziele der Vertreibung und der schleichenden Annexion durchsetzen konnten. Das heißt, auf einmal haben sie es mit einem Trump zu tun, der doch, ich meine, Frau Helberg hat es zu Recht gesagt, der hat die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt, der hat die israelische Souveränität auf den syrischen Golanhöhen anerkannt. Aber auf einmal haben wir hier einen Trump, der Geschäfte machen möchte, den es wichtiger ist, zum israelisch-saudischen Frieden beizutragen, als jetzt die Annexion des Westjordanlands zu ermöglichen und so weiter. Das heißt, wir haben auch, also er spielt innenpolitisch und es gibt ja den berühmten Spruch, in Israel gibt es eigentlich keine Außenpolitik, alles ist innenpolitisch. Trump spielt im innenpolitischen Raum in Israel eine andere Rolle, als er in seiner ersten Amtszeit gespielt hat.
Das würde ich gerne noch etwas vertiefen, Ihr Hinweis auf das Westjordanland. Frau Helberg, wie blickt denn die Fatah und Ihr Anführer Mahmoud Abbas auf die mögliche Einigung?
Nun, die Fatah und die Hamas haben ja in den vergangenen Monaten immer mal wieder vorsichtig versucht, sich zu einigen. Es stand sogar im Raum, ob die Hamas eben Teil der Autonomiebehörde werden könnte, der PLO, Entschuldigung, der palästinensischen Befreiungsbewegung werden könnte, weil man natürlich erkannt hat, dass die Hamas nicht einfach verschwinden wird. Also als Terrororganisation, als bewaffnete Miliz muss sie natürlich entwaffnet werden, sich irgendwie einbinden lassen in einen zukünftigen palästinensischen Staat, sollte es ihn jemals geben. Das ist richtig, aber sie ist eben mehr. Sie ist eine Partei, sie ist eine soziale Bewegung, sie hat dort Regierungsgeschäfte geführt in Gaza. Das heißt, das Wichtige wäre für die, wenn man die Verwaltung überträgt oder eben die Kontrolle des Gazastreifens an eine neue, womögliche technokratische Regierung überträgt, wäre es ganz entscheidend, die Hamas so einzubinden, dass sie es nicht spoilert, also wie man so gerne sagt, also dass sie es nicht unterwandert oder verhindert den Erfolg einer solchen Regierung, ohne dass sie eingebunden wird. Natürlich kann die Hamas keinerlei Rolle spielen bei einer zukünftigen Regierung in Gaza, aber sie muss mindestens zustimmen, damit sie einer solchen Regierung überhaupt sie gewähren lässt. Denn das Kriegsziel Israels ist nicht erreicht worden, was Netanyahu angekündigt hat. Herr Waldmann hat es erwähnt, die Hamas ist nicht vernichtet und geschlagen. Es gibt jetzt Berichte darüber, dass sie mehr rekrutiert hat in den letzten Monaten als je zuvor, weil dieser Krieg in dieser Vernichtung und in dieser Art der Zerstörung natürlich auch sehr viele Leute die Hoffnung an eine Verhandlungslösung oder an irgendeine palästinensische Souveränität hat verlieren lassen. Also die Hamas ist nicht weg, sie muss indirekt eingebunden werden, nicht aktiv in einer Verantwortungsposition. Und da muss die palästinensische Autonomiebehörde bemüht sich, daran zu arbeiten. Es gelingt nicht wirklich. Sie hat selbst kaum Legitimität. Das Vorgehen der Polizeikräfte im Westjordanland gegenüber der eigenen Bevölkerung führt eben auch immer wieder zu deutlicher Kritik. Das heißt, die Menschen im Westjordanland stehen dieser palästinensischen Autonomiebehörde und Präsident Abbas extrem kritisch gegenüber. Deswegen sprechen ja auch alle davon, dass sie sich erstmal reformieren müsste, was auch immer das heißen soll. Sprich, sie braucht vor allem mehr Legitimität, sie braucht junge Politiker, Anführer, die es durchaus gibt, die aber nicht zum Zuge kommen. Das sind die einzigen, die, glaube ich, in Gaza zusammen mit lokalen Führern dort eine glaubwürdige Übergangsregierung bilden könnten.
Vielleicht noch, wenn ich hinzufügen darf zu Frau Hellberg, wir sehen, dass einer der Knackpunkte jetzt in den letzten 24 Stunden zwischen Hamas und Israel ist die Forderung von Hamas, Marwan Barghouti freizulassen aus dem israelischen Gefängnis. Marwan Barghouti, das ist ein brisanter Name in diesen Listen. Marwan Barghouti ist von Fatah, der ist nicht von Hamas. Der war der Anführer von Tanzim in der zweiten Intifada, in der sogenannten Al-Aqsa-Intifada, sitzt eigentlich nach israelischem Recht, soll nach israelischem Recht sein ganzes Leben eigentlich bis ans Ende seines Lebens im Gefängnis bleiben. Marwan Barghouti ist der große politische Hoffnungsträger für die palästinensische Autonomiebehörde. Sollte er freikommen, gilt es eigentlich als gesetzt, dass er ohne jegliche Mühe die Präsidentschaftswahl in der Autonomiebehörde, sollte es zu einer solchen Wahl kommen, gewinnen könnte und die palästinensischen Fraktionen hinter sich einigen könnte. Und dass Hamas das einfordert als Teil des Deals, Marwan Barghouti freizubekommen, ist ebenfalls ein Signal in diese Richtung, dass eine palästinensische Einigkeit und die Zersplitterung der palästinensischen Fraktionen ist unter anderem ein Grund für das Scheitern jeglicher Friedensbemühungen in der Region. Eine solche palästinensische Einigkeit wäre auf jeden Fall ein erster produktiver Schritt zu möglichen Verhandlungen.
Herr Waldmann, wie haben sich denn diese 15 Monate Krieg auf die israelische Gesellschaft ausgewirkt? Hat sich da in der israelischen Regierung auch die Einsicht durchgesetzt, wie das Frau Hellberg gerade etwas skizziert hat, dass dieser Konflikt in Gaza nur politisch mit diplomatischen Mitteln zu gewinnen ist?
Also über die 15 Monate muss man natürlich in verschiedenen Phasen sprechen. Also nach der ersten Phase des Schocks, nach dem 7. Oktober, die ersten Tage, die ersten Wochen nach dem Massaker der Hamas um den Gazastreifen herum, kam dann die Kriegsführung und vor allem die wachsende Frust in der israelischen Bevölkerung, dass der Geiseldeal, der, wie Frau Hellberg sagte, seit Mai eigentlich auf dem Tisch liegt, dass er nicht verabschiedet wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, Israel ist in diesen Krieg gekommen, eigentlich nach einem Jahr größter innerer Zersplitterung. Und wie groß das Misstrauen der israelischen Bevölkerung in die eigene politische Führung war, kann man sehen, dass man es Netanyahu durchaus zugetraut hat, dass er aus politischen Gründen den Krieg nicht beendet, dass er aus politischen Gründen die Geiseln nicht nach Hause bringt. Dann kam aber zu der weiteren Phase des Krieges, nämlich zum Krieg in dem Libanon. Ich wohne selber im Norden Israels, den habe ich hier sehr stark gespürt. Wir sind tagtäglich in den Bunkern gerannt. Und dieser Krieg gilt in Israel als eigentlich als sehr erfolgreich. Hezbollah hat einen schweren Schlag bekommen. Syrien gibt es eigentlich als Bedrohung im Norden nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, die Zustimmung für die Regierung ist seit dem Ende des Krieges im Norden gewachsen. Allerdings sehen wir jetzt, es ist kaum zu glauben, während wir über den Geiseldeal sprechen, während wir über den Waffenstillstand sprechen, wird die Justizreform, die alte, verlassene eigentlich Justizreform wieder aufgenommen. Die Justizreform, die Israel dazu gebracht hat, eigentlich an den Rand eines unbewaffneten Bürgerkriegs zu kommen. Die Justizreform, die dazu geführt hat, wie viele BeobachterInnen sagen, zu einer Schwäche Israels, die womöglich die Feinde Israels dazu gebracht haben, diesen Angriff zu starten. Das heißt, die israelische Gesellschaft nach einer ersten Phase der Solidarität und definitiv sehr kriegsmüde mit einem großen Schmerz für die Familien der Geiseln geht jetzt nochmal in eine harte innere Auseinandersetzung über die Justizreform, über die politische Zukunft Netanjahus, über die Möglichkeit der Errichtung eines Untersuchungsausschusses, wie es zum 7. Oktober hätte kommen können. Ein Ausschuss, den Netanyahu eigentlich verhindern möchte, einen sogenannten staatlichen Ausschuss und so weiter und so fort. Das heißt, die israelische Gesellschaft ist nach wie vor, und das sehen wir auch bei den Demonstrationen, unter anderem heute Abend, sehr zersplittert. Und eine solche Zersplitterung, vor allem in Zeiten des Krieges, angesichts der Verluste, die diesen Krieg gebracht hat, ist sehr bitter.
Frau Hellberg, und andererseits ist für die Bevölkerung in Gaza natürlich dieser Krieg eine ungeheure humanitäre Katastrophe. Wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung nach diesen 15 Monaten?
Das Ausmaß der Zerstörung ist riesig. Es sind mehr als 46.000 Menschen getötet worden, darunter sehr viele Frauen und Kinder. 90% der palästinensischen Bevölkerung leiden jetzt ja nach UN-Angaben starken Hunger. Das sind immer nur Zahlen, die wir hören aus Gaza, weil ja Medien nach wie vor, internationale Medien, keinen Zugang haben in den Gazastreifen. Wir hören von humanitären Organisationen, dass chronische Krankheiten ausgebrochen sind. Kinder sind erfroren in letzter Zeit. Sie sterben zum Teil an den Folgen der Unterernährung jetzt, die sich schon seit Monaten hinzieht. Das Gesundheitssystem ist weitgehend zerstört. Das Bildungssystem wurde auch gezielt zerstört. Das heißt, wir sehen eben, dass dieser Krieg inzwischen keine Selbstverteidigung mehr ist gegen eine Terrororganisation Hamas, sondern dass es eben schon auch gerade in den letzten Monaten darum ging, Lebensgrundlagen in Gaza zu zerstören. Wir haben es vor allem gesehen in Nordgaza, wo ja von ethnischer Säuberung inzwischen die Rede ist. Also fast 2 Millionen Menschen, fast alle Bewohner in Gaza sind ja vertrieben worden durch die Angriffe der israelischen Armee. Und diese Menschen haben ja gestern sofort sich gefreut und gefeiert, weil sie einfach nur den Moment herbeisehen, in dem sie nicht bombardiert werden und in dem vor allem die humanitäre Hilfe sie wieder besser erreicht. Es sollen jetzt die ersten 600 LKW befüllt werden, bereitstehen am Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Das heißt, Grenzübergänge müssen geöffnet werden. Und dann ist das ganz Entscheidende innerhalb Gazas, dass diese humanitäre Hilfe auch sicher verteilt werden kann. Denn die öffentliche Ordnung ist in Gaza eigentlich zusammengebrochen in den letzten Monaten. Auch weil die israelische Armee immer wieder Sicherheitskräfte, die diese Konvois gesichert haben, angegriffen hat. Es gibt bewaffnete Banden, die diese Konvois plündern. Es gibt vereinzelt auch Verbindungen zu Hamas von diesen kriminellen Banden. Auch das ist richtig. Aber die öffentliche Ordnung ist nicht mehr funktionsfähig. Auch da stellt sich die Frage, wer soll denn Polizeikräfte dort jetzt hinschicken? Wie soll das gesichert werden? Wer übernimmt dort Verantwortung? Könnten das womöglich andere arabische Staaten machen? Könnte das Ägypten sein, die Vereinigten Arabischen Emirate? Es geht ja auch darum, dass die Bewohner innerhalb Gazas wieder zurückkehren können in ihre Heimatorte, unter anderem in den Norden Gazas. Und dort hat Israel ja sehr bewusst einen Korridor geschaffen, einen Militärkorridor, der genau das verhindern soll, beziehungsweise wo genau überprüft werden muss, wer darf zurückkehren. Sind das eben alles nur Zivilisten? Also die Lage in Gaza ist verheerend und das wäre da auch eines der größten Ziele offensichtlich dieses Waffenstillstandes, ist, dass Menschen wieder besser versorgt werden können.
Vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen plastisch in Erinnerung rufen, lieber Herr Heger. Der Gazastreifen ist 10 Kilometer breit und 40 Kilometer lang, so ungefähr so groß wie das Bundesland Bremen.
360 Quadratkilometer.
Wo 2 Millionen Menschen gelebt haben. Und wenn wir uns die Zerstörungen und die inneren Vertreibungen angucken und dieses große humanitäre Leid, und dass tatsächlich immer noch Hamas-Kämpfer und Gangs da sind, die für Unruhe sorgen oder vielleicht auch Anschläge verüben müssen. Da kann man sich einfach nur vorstellen, wenn es ein kleiner Landstreifen ist mit 2 Millionen Menschen, von denen 90% wirklich alle versorgt werden müssen, mit den großen inneren Vertreibungen und keinen Schutz, solange es nicht diese Waffenruhe gibt, was das für eine immense Herausforderung ist. Und wir haben in der Region durch die Folgekriege, durch den Hisbollah-Angriff auf Israel und die Angriffe von iranischen Milizen auf Israel und Iran, die Umbrüche, die im Libanon sind und jetzt auch in Syrien, auch dort werden jetzt immense Anstrengungen gebraucht, gerade von Deutschland und Europa an allen drei Punkten, die administrative Ordnung und vor allen Dingen auch den wirtschaftlichen Wiederaufbau wieder zu organisieren. Das ist eine so immense Aufgabe. Das geht nur, wenn die klug geschultert werden kann zwischen allen europäischen Staaten, auch denen in der Region. Auch Israel hat da eine Verantwortung und den Staaten in der Region. Aber die brauchen da tatsächlich wirklich eine stabile und sichere Ordnung. Und wenn die nicht da ist, dann lavieren wir uns durch. Dann wird man nur noch versuchen, humanitäre Hilfe, und es gibt wieder kriegerische Auseinandersetzungen oder Kämpfe. Und dann kommen wir aus der negativen Spirale nicht raus. Und da müssen wir rauskommen, vor allen Dingen auch, weil es gibt wirklich viele israelische und palästinensische Institutionen und Netzwerke, und Herr Waldmann ist ja auch bei einigen ein Teil davon, die wirklich für Versöhnung, Zwei-Staaten-Lösung, Ausgleich arbeiten, die sogar Pläne vorgelegt haben, wie man Gaza neu organisieren kann. Es gilt für uns, die zu unterstützen, die zu stärken, damit sie auch in ihren beiden Communities einfach auch die radikalen Kräfte beiseite drängen können.
Herr Hanelt, wir haben es schon mehrfach erwähnt, das Abkommen zum Waffenstillstand ist ja nur ein erster Schritt. Es gibt eine Phase 2, möglicherweise eine Phase 3. Wie realistisch ist denn aus heutiger Sicht die Perspektive, dass aus diesem Abkommen mehr erwächst, wie zum Beispiel eine neue Ordnung in Gaza, eine Regierung tatsächlich ohne die Kontrolle durch die Hamas?
Wir haben ja schon von diesen vielen Fallstricken gesprochen. Da es eben halt von Seiten der Regierung keinen administrativen und wirtschaftlichen Aufplampern gibt, aber es gibt sie von Seiten der Wissenschaft aus der palästinensischen und der israelischen Community, die sie auch beide entwickelt haben. Also Pläne gibt es. Die Frage ist das durchsetzbar gegenüber einer Hamas, deren Macht wir so schwer einschätzen können? Wir haben von Mustafa Barghouti gesprochen, nee, Marwan Barghouti, ne? Entschuldigung, ich möchte die beiden nicht verwechseln, der jetzt freikommen soll und der das vielleicht regeln könnte. Wissen Sie, die zweite Phase haben wir ja schon von drüber gesprochen, wenn es in eine dauerhafte Waffenruhe gehen soll und wenn es dort auch Gangs gibt, ohne eine starke palästinensisch-arabische, ägyptische Aufbau und Truppe, die auch Polizei mitbringen kann, die dort für Ruhe organisieren kann und eine wirkliche dann Unterstützung einer israelischen Regierung, die das dann auch wirklich unterstützt durch Abzug und durch Zugänge, dann kann ich mir vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Aber wenn wir jetzt die Interessengegensätze sehen, von denen wir auch gesprochen haben, innerhalb der Regierung von Netanyahu und zweitens auch immer noch zwischen Hamas und der noch nicht reformierten palästinensischen Autonomiebehörde, bin ich leider skeptisch, auch wenn ich optimistischer sein möchte, mit Blick auf die diversen palästinensischen, israelischen Versöhnungs- und Kooperationsprojekte, die wirklich nach vorne gehen wollen. Ich würde da auch gerne mal die Meinung von Herrn Waldmann hören, von vor Ort.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Anerkennung. Es ist in der Tat, das sind so die kleinen Lichtblicke, wo man Hoffnung schöpft, Organisationen wie Standing Together und andere, die übrigens auch bereitstehen mit LKWs, mit humanitärer Hilfe für den Gazastreifen. Und wir stehen tatsächlich, wenn wir die Zerstörung in Gaza sehen, übrigens eine Zerstörung, die man in Israel wenig wahrnimmt, weil die Zerstörung Gazas wird in den in den Medien in Israel wenig gezeigt. Aber Sie haben vorhin gefragt, der Übergang von Phase 1 zu Phase 2, wir standen schon mal da. Ja, wir waren schon in Ende 2023 beim ersten Geiseldeal, ist genau daran der Geiseldeal gescheitert. Und jetzt geht es nochmal um die Übergang, um den Übergang von 1 zu 2 oder 2 zu 3. Und wir sehen, dass Anthony Blinken, der Secretary of State, sagt heute Abend bei seiner Abschiedsrede, dieser Vertrag ist eigentlich die Grundlage für eine Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien und eigentlich ein Horizont für einen Palästinenserstaat. Aber nochmal, es wird oft vom Völkerrecht und von völkerrechtlichen Begriffen in Bezug auf den Konflikt geredet. Was nicht zugelassen werden dürfte, ist, dass eine politische Entscheidung der israelischen Wählerinnen und Wähler zum Beispiel über das Schicksal der Palästinenser und Palästinenser entscheidet und vice versa. Das heißt, die internationale Community muss zugreifen, muss zusehen, dass es tatsächlich zu einem geordneten Wiederaufbau des Gazastreifens ist, und muss zusehen, dass es zu diesem Übergang kommt von Phase 1 auf 2 und vor allem von Phase 2 auf 3 dieses Deals. Weil nochmal, wir sehen das in den letzten Stunden in der israelischen Regierungskoalition, das politisches Taktieren, das kurzfristige taktische Überlegen von diesen oder jenen PolitikerInnen für sie doch wichtiger ist als the long run, als die längere, weitere Sicht. Und da ist die internationale Community gefragt, auf beide Seiten genau zu schauen und dafür zu sorgen, dass da, wo der Wille oder die Fähigkeit fehlt, der internationale Druck, sei es aus den USA, sei es aus der EU oder aus anderen Akteuren, nicht nachlässt.
Aber wir sehen ja gerade, wenn ich das anmerken darf, dass es innerhalb des israelischen politischen Spektrums gar nicht wirklich Kräfte gibt, die noch zum Beispiel einen palästinensischen Staat überhaupt in Betracht ziehen. Die Knesset hat ja ganz klar in großer Mehrheit gegen die Errichtung eines palästinensischen Staates gestimmt. Die aktuelle Regierung möchte überhaupt nicht sprechen über einen Fahrplan für ein Nachkriegs-Gaza. Man weigert sich ja überhaupt darüber nachzudenken, wer dort übernehmen sollte. Und das nährt ja auch immer wieder Spekulationen, dass man in Wirklichkeit Gaza dauerhaft wieder besetzen möchte, zumindest den Norden auch wieder besiedeln möchte. Wir sehen eine Siedlungsbewegung, die bereitsteht an der Grenze und eigentlich sich schon vorbereitet hatte darauf, dort wieder zu siedeln. Also ich bin ganz bei Ihnen, Herr Waldmann, dass man internationalen Druck braucht, aber wo sind die politischen Kräfte in Israel, mit denen man so etwas ausgestalten könnte, die da überhaupt als Ansprechpartner zur Verfügung stehen?
Sie haben absolut recht, ich bin ganz bei Ihnen, Frau Hellberg. Wir haben heute keine politischen Akteure, die über eine Mehrheit oder die Mehrheit fähig wären, um diesen Gedanken voranzubringen. Aber nochmal, Israel befindet sich aufgrund globaler politischer Konstellationen in Bezug auf die Frage Palästinas in einem Selbstgespräch. Die israelischen Politikerinnen und Politiker und übrigens auch die israelische Gesellschaft ist der Meinung, wenn Sie mich fragen, ihrer Meinung, dass die Zukunft Palästinas allein in ihren Händen liegt. Das ist grundlegend undemokratisch. Das kann, also die Zukunft Palästinas darf nicht in den Händen von Wählerinnen und Wählern liegen, die keine Palästinenser und Palästinenser sind. Das ist ja Kern der Idee einer Selbstbestimmung oder des Selbstbestimmungsrechts. Das heißt, das Selbstgespräch Israels, der Irrglaube, den von Netanyahu immer wieder verkauft wird, man kann den Konflikt managen, verwalten, dieser Irrglaube muss vom Tisch und nochmal, auch wenn Sie, also ich bin ganz bei Ihnen, heute haben wir keine politischen Akteure, die das propagieren können, aber das ist keine innerisraelische Frage. Das ist eine Frage der internationalen Community, der arabischen Staaten, und die sollen jetzt möglichst am Ball bleiben.
Herr Hanel, die EU wird zumindest mit sehr viel Geld zum Wiederaufbau in Gaza beitragen. Erschöpft sich damit der politische Einfluss und die politische Rolle im Nahen Osten der EU als Geldgeber?
Na, wir haben ja gerade in den Nachrichten gehört, dass die EU-Kommission 120 Millionen Euro extra für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen wird, wenn denn überhaupt die Phase 1 erreicht werden kann, dass damit eben halt auch die Übergänge weiter geöffnet sind, dass humanitäre Hilfe stärker nach Gaza reinkommen kann. Also die EU hat sich in den letzten Monaten in erster Linie auf Versuche, Bereitstellung von humanitärer Hilfe konzentriert, versucht auf der politischen Ebene international viele Staaten zusammenzubringen in einer Koalition für die Zwei-Staaten-Lösung, die sich in vielen Ländern getroffen hat, um quasi politischen Druck aufzubauen, der bis jetzt sich noch nicht auf die Palästinenser und insbesondere auch auf die israelische politische Seite ausgewirkt hat. Das Problem bei uns in der EU ist, dass wir auf der einen Seite ein sehr ambitioniertes politisches Programm der aktuellen EU-Kommission haben, die auf der einen Seite einen Pakt für das Mittelmeer und den Nahen Osten sich auf die Fahnen schreibt, also die Beziehungen zu Nordafrika, dem Nahen Osten und damit auch zu Israel, Palästina und den israelischen Nachbarstaaten stärker positiv in den Blick nehmen will, eine eigene Kommissarin, die sich darum kümmern will, die neue EU-Außenbeauftragte, die quasi die EU-Außenministerin ist, die war jetzt auch schon in Saudi-Arabien, in Jordanien. Also da ist viel politischer Anspruch. Auf der anderen Seite klappt es eben halt mit den Mitgliedstaaten nicht. Solange die EU-Mitgliedstaaten sich in der Frage Israel-Palästina so weit auseinanderliegen, von Irland ganz auf der westlichen Seite, das sagt, wir müssen erstmal einen Staat Palästina anerkennen und wir müssen Israel sogar politisch und mit Sanktionen unter Druck setzen, damit sie diese Sache zustimmen.
Ich unterbreche ganz ungern, aber mit Blick auf die Uhr müssen wir das so als Schlussworte stehen lassen.
Ich wollte nur sagen, wir brauchen die EU-Mitgliedstaaten, die müssen zusammengebracht werden durch die EU-Außenbeauftragte, damit wir wirklich auch politisch eine Rolle spielen und nicht nur finanziell.
Deal mit der Hamas, ist Frieden im Nahen Osten möglich? Das war das Forum bei SWR Kultur mit den Gästen Christin Hellberg, freie Journalistin und Autorin, mit Christian-Peter Hanelt, Nahostexperte bei der Bertelsmann Stiftung und aus dem Norden von Israel zugeschaltet der Autor und Journalist Ofer Waldmann. Ich bin Matthias Heger, danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.